Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 495 unserer wöchentlichen Sendung von Radio DARC. Das ist ein Technikmagazin des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Wir können in diesen Tagen wieder ein rundes technisches Jubiläum feiern. Genau im Juli des Jahres 1904, also vor 120 Jahren, wurde ein Bauteil patentiert, das jahrzehntelang unsere Telekommunikation prägte. Und das war die Telefonwählscheibe. Heute kennt man sie nur noch aus dem Museum, aber einen Blick in die Technikgeschichte ist es allemal wert. Ja, Geschichte ist auch unser erster Musiktitel. Aber wir erinnern uns noch gerne an die Stars längst vergangener Zeiten. Hier ist richtig gute Laune aus dem Jahr 1974 mit Nick McKenzie und Peaches on a Tree.
You have to hear what I say, son. You have to be as nice as can be, son. Cause that's the only right way, son. This what my father used to teach me. Never let another story reach me. You can grow peaches on a tree. For cherries you will see, and so forever it will be. Soft and tender as I say, son. You do the things in the perfect way, son. You can grow peaches on a tree. Meant for cherries you will see, and so forever it will be. Na na na. You always keep a smiling face on. Don't try to do it so a face on. Please try it nicely to embrace on. Cause that's the only right face on. It's what my father used to teach me. Never let another story reach me. You can grow peaches on a tree. Meant for cherries you will see. And so forever it will be. Soft and tender as I say, son. You do the things in a perfect way, son. You can grow peaches on a tree. Meant for cherries you will see. And so forever it will be. Na 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 na. Cause that's the only right bass song.
is what my father used to teach me. Never let another story reach me. You can grow peaches on a tree, meant for cherries you will see, and so forever it will be. Soft and tender as I say, son, you do the things in the perfect way, son. You can grow peaches on cherries you will see, and so forever it will be. Na 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 na.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Deutsche Marine sucht uralte Floppy-Disk-Laufwerke. Radio Olympics starten am 26. Juli. DARC veranstaltet Seminare für Funktionsträger. Die drei großen Amateurfunkmessen im Video. Der frühere Bundesverteidigungsminister Peter Struck sagte einst, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Der Afghanistan-Einsatz ist inzwischen Geschichte. Eine neue Ausschreibung lässt eher vermuten, dass unser Land nunmehr auf Laufwerk A verteidigt werden muss. Denn ohne uralte Floppy-Disk-Laufwerke aus den 1980er Jahren geht es auf den F-123-Fregatten der Bundesmarine nicht mehr weiter. Hierfür gibt es jetzt eine Ausschreibung, um Schiffe der Brandenburg-Klasse weiter betreiben zu können. Sogenannte Disketten, die Älteren unter uns erinnern sich, das sind jene magnetischen Datenspeicher, mit denen viele schöne Kindheitserinnerungen an die ersten Gehversuche mit PC, Amiga, C64 und Co. verbinden. Die Diskette war in den Formaten 3,5 und 5,25 Zoll verbreitet und es gab sie im 8 Zoll Format. Genau dieses soll nach Informationen des Bundeswehrblocks Augen geradeaus im Falle der Fregatte noch immer nötig sein. Auf den großen Disketten werden die Betriebsparameter der Kriegsschiffe erfasst. Die sogenannte Messwerterfassungsanlage speichere dort etwa Daten für den Antrieb und die Stromversorgung ab. Da viele Schiffe in der Regel sehr lange in Gebrauch sind, verwenden sie aus heutiger Sicht rückständige Computer. Dass teils zum Zeitpunkt des Erbauens bereits vorhandene neuere Hardware nicht zum Einsatz kommt, hat damit zu tun, dass lange etablierte Systeme als verlässlicher gelten. Die vier Fregatten der Brandenburg-Klasse wurden in den Jahren 1992 bis 1996 erbaut und haben ihren Heimathafen in Wilhelmshaven. Sie sind spezialisiert auf die Jagd nach U-Booten und die Luftverteidigung. Das ausschreibende Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr scheint allerdings wenig Hoffnung zu haben, die Floppy-Laufwerke mit neuen Geräten ersetzen zu können. Stattdessen sucht das Amt mit Sitz in Koblenz nach jemandem, der ein emulierendes Speichersystem zum Ersatz der Floppy-Disks entwickeln und an Bord integrieren kann. Vorbild könnten ähnliche Umrüstungen beim US-Militär sein. Dort wurden vor einigen Jahren die Atomwaffensteuerungen ebenfalls von 8-Zoll-Disketten auf moderne Halbleiterspeicher umgestellt. Auch in anderen Bereichen ist die Verwendung uralter Computer oder Betriebssysteme nicht ungewöhnlich. So fahren etwa die Stadtbahnen in San Francisco nur dank 5,25-Zoll-Disketten. Und die Deutsche Bahn suchte jüngst einen Admin für Windows 3.11. Die Olympischen Spiele starteten am 26. Juli in der französischen Hauptstadt Paris. Bis zum 11. August kämpfen mehr als 10.000 Athleten um die Medaillen. Aber auch die Funkamateure starteten ein ähnliches Event, nämlich die Radio Olympics. Die Radio Olympics sind ein Online-Diplomprogramm für alle Funkamateure und Kurzwellenhörer. Die Diplome in den Stufen Bronze bis Gold in den Modes Mixed, Morse, Phonie und Digital sind alle kostenfrei. Die Diplomanforderungen sind für die drei Teilnehmergruppen französische, europäische und nicht-europäische Stationen differenziert. Beispielsweise benötigen europäische Stationen für Bronze 10 Funkverbindungen mit mindestens 4 verschiedenen Olympia-Sonderstationen, für Silber 20 mit mindestens 8 und für Gold 30 Verbindungen mit mindestens 12 verschiedenen Sonderstationen. Der computertechnische Background für die Radio Olympics kommt übrigens aus Deutschland, von Carsten, Delta Lima 1, Romeo Uniform November. Wie unlängst beim sehr erfolgreichen Projekt zum deutschen Funkkartell zeichnet Carsten nun auch bei unseren französischen Nachbarn für den Diplom-Server und dessen Programmierung verantwortlich. Eine Liste der geltenden Sonderstationen, die Diplombedingungen, der Zugang zur Punkteabfrage, zum Download der Diplome und den QSLs finden sich auf der Event-Webseite www.oly, also oly24.fr. Stellen Sie sich vor, Sie sind neu in einem Vereinsamt, als Ortsverbandvorsitzender, Stellvertreter oder auch als Kassierer. Worauf ist alles zu achten? Welche Impulse können in die tägliche Vereinsarbeit einfließen? Vielleicht möchten Sie sich auch einmal mit Ihren Amtskollegen von anderen Ortsverbänden austauschen. Genau in diesen Fragen lässt der Deutsche Amateurradioclub e.V. seine Mitglieder nicht alleine. Er bietet mehrfach jährliche Einführungskurse für neue Funktionsträger an, damit sich diese fundiert auf ihr Amt vorbereiten können. Beim Grundlagenseminar geht es um Themenbereiche wie dem 1x1 in der Arbeit im Ortsverband, Versicherungsschutz, Kassenführung, Öffentlichkeitsarbeit und auch Ausbildung mit der neuen Plattform 50ohm.de. Ergänzt wird das Tagesprogramm beider Seminarangebote durch interessante Workshops am Abend. Weitere Informationen gibt es auf der DARC-Webseite. Die Hamvention in den USA, die Ham Radio in Friedrichshafen und die Tokyo Ham Fair in Japan, das sind die drei großen Amateurfunkmessen auf der Welt. Sie buhlen alljährlich um zehntausende Messebesucher. In einem neuen Video auf dem DARC-YouTube-Kanal DARC Ham Radio stellen wir sie Ihnen einmal kurz hintereinander zusammengefasst vor. In rund 10 Minuten erfährt der Zuschauer mehr zu essentiellen Fragen wie: Wie viele Besucher kommen auf die großen Veranstaltungen mit ihrer internationalen Tragweite? Wie sieht es vor Ort aus? Was erwartet die Besucher? Diese und weitere Punkte versucht das neue Video in einer kurzen Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit einmal darzustellen, ohne dass man eine lange Anreise auf sich nehmen muss. Ihre Anreise zum Video gelingt einfach durch eine Suche auf YouTube mit dem Suchwort DARC Ham Radio. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Ja, die Funkamateure lieben die Technik und die hat immer wieder fantastische neue Möglichkeiten für uns auf Lager. Vor allem die künstliche Intelligenz zieht uns neuerdings in ihren Bann. Nein, hier übertreibe ich wirklich nicht, denn was Sie gleich hören werden, ist ein weiterer Popsong, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, kurz KI, komponiert und erstellt wurde. Unser Hörer Severin Wiedemann, Delta Lima 9, Sierra Whiskey aus München, hat mal das Chat-GPT-Modell mit einigen Angaben gefüttert. Was herauskam, ist ein interessanter Gimmick, ein peppiger Musiktitel, ein Amateurfunksong. Ja, und wirklich, Text und Melodie stammen von der künstlichen Intelligenz. Außer ein paar Stichworten und der Stilvorgabe musste der Mensch nichts mehr weiter beitragen. Ob das beängstigend oder fantastisch ist, das überlassen wir jetzt Ihrem Urteil. Hier also jetzt ChatGPT mit einem KI-generierten Amateurfunksong.
Zwielichtdämmerung unter dem Sternenzelt, flüstern die Wellen durch die kühle Nacht, morsen ihre Geheimnisse in einem Rhythmus so alt, als Morsezeichen tanzen sie sanft im Mondlicht. Funkfälle trage meine Träume über das weite Meer, durch das Nordlicht in Lichtgeschwindigkeit. Verbinde Herzen mit zarter Energie in der Stille der Nacht, wo alles möglich scheint. Funkfälle trage meine Träume über das weite Meer, durch das Nordlicht in Lichtgeschwindigkeit. Verbinde Herzen mit zarter Energie in der Stille der Nacht, wo alles möglich scheint. Funkwelle, trage meine Träume über das weite Meer, durch das Nordlicht in Lichtgeschwindigkeit. Verbinde Herzen mit
stehen, durch den Äther gesendet, mit Hoffnung so leicht, verwebt in den Frequenzen, wo Liebe entsteht. So sende ich dir meine Sehnsucht mit jedem Signal über die Meere, unter den Sternen so klar, durch das Funkeln der Nacht in der Ewigkeit gefunden, wo Worte wie Licht unsere Seelen umgaben. In jedem Echo der Zeit ist eine Botschaft versteckt, die nur wir verstehen. Durch den Äther gesendet, mit Hoffnung so leicht, verwebt in den Frequenzen, wo Liebe entsteht. So sende ich dir meine Sehnsucht mit jedem Signal über die Meere, unter den Sternen so klar, durch das Funkeln der Nacht in der Ewigkeit gefunden, wo Worte wie Licht unsere Seelen umgaben.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Der Ortsverband Charm im Deutschen Amateurradioclub e.V. feierte am 27. Juli 2024 sein 70-jähriges Bestehen. Seit 1954 sind die Funkamateure aus dem Bayerischen Wald erfolgreich im Geschehen. Um das runde Jubiläum zu begehen, lud der Vorsitzende des Ortsverbandes Peter Raab, Delta Lima 4, Romeo Bravo Victor, zu einem Festakt auf die Schmalzelalm nach Rettenbach. Neben vielen Mitgliedern, Nachbarn und Funktionsträgern des DARC folgten auch einige Politiker der Einladung. So der erste Bürgermeister der Stadt Charm, Martin Stoiber, der Bürgermeister von Rettenbach, Herr Hamperl, sowie die Landrätin Dr. Johanna Etti. Ein Beitrag von Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform.
Hier ist der Peter, Delta Lima 4, Romeo Bravo Victor. Peter ist der amtierende Ortsverbandsvorsitzende des DARC OV Charm. Ja, Peter, was feiern wir heute?
Ja, wir feiern unseren 70. Geburtstag, da wir vor kurzem festgestellt haben, dass wir 1954 gegründet worden sind. Und somit habe ich auch gleich die 70-Jahr-Feier angeleiert und haben wir geplant.
Ja, und wie genau feiert ihr da? Was habt ihr da geplant? Was soll passieren zum 70. Jubiläum?
Also wir haben das jährliche Field Day, was wir jedes Jahr haben, und dann haben wir einen Festakt eingeplant, wo wir Politiker dann eingeladen haben, Landrat, Bürgermeister und auch diverse Funktionsträger vom DRC, und diesen Festakt am Samstag dann durchgezogen.
Peter, und wie viele Mitglieder hat der OV Charm heute?
Heute hat der OV Charm 39 Mitglieder, obwohl gestern einer wieder zugesagt hat. Also 40.
Ja, und als Highlight gibt es ja noch was Besonderes. Ihr habt euch überlegt, dass wir eine Funkverbindung durchführen mit der Partnerstadt von Cham in der Schweiz. Was genau wird da passieren?
Ja, die Partnerstadt Cham in der Schweiz, das ist die Partnerstadt von Cham in Bayern. Und wir haben einen Funkamateur kontaktiert, der diesen Bürgermeister von Cham in der Schweiz mit einbezogen hat. Und das haben wir auch so gemacht mit unserem Herrn Bürgermeister aus der Stadt Cham, der Herr Martin Stoiber. Und dann haben wir eine Funkverbindung vereinbart, einen Sketch, wo wir die Bürgermeister untereinander über 40 Meter Band dann austauschen könnten.
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Funkwagen, der hier steht, mit einer Kurzwellenstation 40 Meter und hören mal, was sich da so tut.
Hier ist Delta Lima 0 Charlie Hotel Portable am Mikrofon. Delta Lima 1 Romeo Delta Papa. Standort ist in der Nähe von Cham im Bayerischen Wald. Signalrapport ist also 5 und 9. Mikrofon wieder zurück.
Delta Lima 0 Charlie Hotel Portable von Hotel Bravo 1 zu Golf. Ja, es geht gut da, S9. Gute Verständlichkeit. Ich hoffe, Frau Benzin kann das auch gut verstehen. Mit dem typischen Kurzwellen-Noise im Hintergrund. Sie wäre live an der Station und würde mich interessieren, ob Ihr Bürgermeister da auch schon in der Nähe ist, oder?
Jawohl, also der Bürgermeister von Cham sitzt neben mir, auch die stellvertretende Landrätin sitzt neben mir. Eine kurze Frage, wie ist jetzt die genaue Amtsbezeichnung von der Frau Wenzin, dass wir es richtig ansprechen können?
Ja, die Frau Wenzin ist Gemeinderätin, die Exekutive bei uns in der Gemeinde. Das ist der Gemeinderat, sie ist Gemeinderätin. Frau Wenzin hat mir gesagt, sie hat den Herrn Stoiber auch schon getroffen und ich gebe das Mikrofon nochmals kurz zurück und dann übergebe ich es dann an Frau Wenzin. Delta Lima Nord Charlie Hotel Portable, HB9 zu Golf, oder?
Jawohl, alles klar. Ich übergebe dann auch das Mikrofon. Das Rufzeichen ist dann Delta November 1 Charlie Hotel, das ist unser Ausbildungsrufzeichen, an dem dann auch nicht lizenzierte Personen unter Beisein von einem lizenzierten Funkamateur QSO fahren dürfen. Ich übergebe da mal an den Herrn Stoiber, unseren Bürgermeister von Cham.
Hallo?
Ein bisschen näher ran das Mikrofon.
Hallo? Bei den Funkamateuren aus Rittenbach beim 70-jährigen Vereinsjubiläum. Hallo in die Schweiz. Ober.
Ja, hallo, Herr Stoiber. Da spricht die Gemeinderätin aus Cham, Schweiz. Ober.
Hallo, in die Schweiz zurück. Ich bin zusammen mit der dürfenden Landrätin auch mit da, der Frau Etti. Und wir testen zum ersten Mal Funken. Ober.
Ja, verstanden. Ich sitze hier mit dem Cham, Schweizer Amateurfunker, der da die Verbindung für uns eingerichtet hat. Ich habe eine Frage, vielleicht erinnern Sie sich noch an mich, wir haben uns letztes Jahr am Musikfest von der Hammer Jugendgruppe getroffen, bei einem Konzert, over.
Ja, ich erinnere mich. Und dann waren wir auch noch am Sonntag, glaube ich, in der Früh auch noch in Schachendorf, wo wir auch noch gefrühstückt haben, in den schönen Keller.
Ja, gut, dann gratuliere ich Ihnen natürlich ganz herzlich und ganz offiziell zu Ihrem 70 Jahre Amateurfunker-Jubiläum hier von der Schweiz.
Ich sage jetzt einfach vom Verein auch ein herzliches Dankeschön für die Gratulation vom Herrn Raab. Dankeschön dafür.
Eine Frage. Machen Sie ein großes Fest heute oder sind Sie dabei oder was geht noch ab bei Ihnen zum anlässlich der 70 Jahre Jubiläums? Over.
Ja, die Amateurfunker haben da so ein Lager aufgebaut mit verschiedensten Funkstationen. Zelte, Wohnwagen und 2 Tage wird gefeiert. Wie gesagt, in Rettenbach, der örtliche Bürgermeister ist auch mit da und ich glaube, das wird ein sehr kurzweiliger, aber sehr langer Abend, bis dann Feierlichkeiten rundum sind. Ich gebe Ihnen jetzt aber auch noch die Stöbele Landrin, die Frau Dr. Etti.
Ein herzliches Grüezi in die Schweiz. Over.
Wir werden auch schon nächstes Jahr wieder auf eine Reise vorbeischauen. Das ist ein schöner Ausblick
für die nächste Reise wieder im Gemeinderat hier in Kamschweiz tätigen. Over.
Wie man sich vorstellen kann, war am Ende die Freude bei allen Gästen der Festveranstaltung groß, dass die drei Kommunalpolitiker per Amateurfunk direkt miteinander sprechen und ihre Grüße austauschen konnten. Der Amateurfunk verbindet so Menschen miteinander. Und das grenzüberschreitend. Das hat man bei dieser Aktion deutlich gespürt. Die zweitägige Feier war dann sehr ausgelassen, wie man sich vorstellen kann. Gespielt wurde dazu natürlich ganz passend Rock aus der Schweiz, wie zum Beispiel die Gruppe Krokus mit Rockin' in the Free World.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Am Freitag, den 19. Juli 2024, war computertechnisch eher Freitag der 13. ob in Deutschland an den Flughäfen Berlin, Hamburg und Düsseldorf, ob bei Banken, in Krankenhäusern oder auch in Arztpraxen, nichts ging mehr. Alle Computer zeigten ein Blue Screen of Death, Blue Screen des Todes, also die Meldung, mit der Windows anzeigt, dass nichts mehr geht. Selbst das Sphere in Las Vegas, normal eine Kuppel, auf der ein großes Smiley zu sehen ist, zeigte nur noch diesen blauen Windows-Bildschirm. Und natürlich waren sich alle einig, dass Microsoft mal wieder schuld ist und mit Linux wäre das natürlich nicht passiert. Das allerdings ist falsch. Microsoft ist oft genug an sowas schuld gewesen, diesmal aber nicht. Was ist da denn passiert? Nun, aus Sicherheitsgründen werden inzwischen immer Sachen automatisch abgedatet am Computer. Windows selber, Treiber für Windows, aber auch Anwendungssoftware. Dass Microsoft hier verdächtigt wurde, ist nicht ganz unberechtigt. Es hat oft genug Ärger gegeben mit Windows-Updates. Wenn ein Update mittendrin stecken bleibt, kann das zu einem nicht funktionierenden PC führen. Habe ich auch schon erlebt, war sehr ärgerlich. Es kommt auch mal vor, dass das Update fehlerhaft ist oder ein Treiber und anschließend der Computer nicht mehr funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt vor jedem Update immer ein bisschen Bammel, ob nachher noch alles geht. Die ganzen Updates werden ja gemacht, damit eben keine Viren und Trojaner Sicherheitslücken ausnutzen. Und wenn es um besonders wichtige Computer geht, eben gerade bei Banken, an Flughäfen, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, dann gibt es auch besonders aggressive Antivirensoftware, die praktisch in Echtzeit alles versucht zu erfassen, was auf dem Computer geschieht und ob davon irgendetwas gefährlich sein könnte, und dann greift die ein. Damit diese Software eingreifen und einen eventuellen Virus stoppen kann, hat die dann allerdings Sonderrechte. Darf mehr als eine normale Software auf dem Computer kann und wird auch vom Betriebssystem entsprechend nicht so intensiv abgefangen. Deshalb heißt es auch manchmal, vor einer Installation eines neuen Programms muss man die Antivirensoftware abschalten, weil die das sonst eventuell nicht zulässt. Aber das ist natürlich das Problem, wenn man einer Software Sonderrechte gibt und die Software selber hat dann ein Problem, dann ist der Schaden umso größer. Deswegen hat man vor Kaspersky-Software so viel Angst gehabt, weil die mit den erhöhten Rechten natürlich mehr anstellen könnte, falls Putin da irgendeinen Einfluss drauf hätte. In diesem Fall hat zwar niemand etwas absichtlich Bösartiges gemacht, aber das Update der Software war schlichtweg fehlerhaft. Anschließend stellte sie nicht mehr sicher, dass keine Viren auf den Computer kommen, sondern dass der Computer gar nicht mehr läuft. Das war die Sicherheitssoftware Falcon Sensor von CrowdStrike. Von Antivir oder McAfee haben wir sicher alle schon mal gehört. Das sind so die üblichen Antivirensoftwaren für Privatanwender. Das war jetzt eine Software eben für besonders sicherheitssensitive Bereiche. Das Gute für unsereins ist, das hat wohl kaum jemand auf seinem Privat-PC gehabt. Aber die Folgen haben wir trotzdem alle zu spüren bekommen. Das Ganze ist ein echtes Problem. Tut man gar nichts und lässt auf seinem Computer eine uralte Windows-Version laufen und geht mit dem ins Internet, zum Beispiel mit Windows XP, dann wird das innerhalb von Minuten attackiert. Es ist also nicht empfehlenswert, zu alte Windows-Versionen noch zu benutzen, beziehungsweise darf man mit denen auf jeden Fall nicht mehr ins Netz gehen. Auch wenn da manchmal die ganz kleine Chance besteht, dass dadurch eine neue Sicherheitslücke einfach auf dem alten System noch nicht existiert, ist die Chance viel größer, dass auf dem alten System längst bekannte Sicherheitslücken noch existieren und ausgenutzt werden. Aber jede Antivirensoftware birgt halt auch das Risiko in sich, dass die Antivirensoftware einen Fehler haben könnte oder dass sich Hacker in die Antivirensoftware einschleichen. Man ist hier dem Anbieter der Antivirensoftware ausgeliefert und eben auch den Update-Mechanismen, bei denen sich leider oft erst nach dem Update herausstellt, dass es ein Problem gibt. Bei Windows kann man diese Sache ja dadurch etwas reduzieren, dass man sagt, es soll nicht jedes Update sofort gemacht werden, dann hat man zwar eine Sicherheitslücke eventuell noch etwas länger offen, aber andererseits, wenn das Update fehlerhaft ist, dann wird das vielleicht bekannt gegeben und zurückgezogen, bevor man es installiert hat. Da gibt es in den Einstellungen die Methode, dass man es bis zu 7 Tage verzögern kann. Und es ist auch durchaus angenehm, Windows so einzustellen, dass es ein Update nicht sofort automatisch macht. Das wäre blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mitten in der Sendung bin und aufnehme und plötzlich will mein Computer neu starten. Das fände ich gar nicht lustig. Sondern da kommt bei mir natürlich eine Meldung, es sind Updates da, wollen Sie die installieren, und das mache ich erst dann, nicht Zeit dafür habe. Lässt sich dann aber oft nicht mehr als 24 Stunden verzögern. Die Anbieter von Antivirensoftware haben allerdings natürlich eine besonders hohe Verantwortung, ihr Produkt zu testen, bevor sie ein Update rausschicken. Denn was sonst passiert, haben wir ja gerade gesehen. Ja, und was ist jetzt mit den Leuten, die sagen, ja, selber schuld, warum benutzt ihr auch Windows? Ich habe einen Mac, bei mir passiert das nicht. Von wegen. Natürlich passiert das bei einem Mac oder bei Linux genauso. Windows ist nur am verbreitetsten und deswegen stürzen sich die meisten Viren auf Windows. Aber das, was jetzt passiert ist, dieses CrowdStrike Falcon, das gibt es genauso für Linux und genauso für Mac. Und tatsächlich hat es auf Linux sogar gut einen Monat vor dem jetzigen Vorfall ein Problem gegeben. Mehrere Linux-Versionen hatten dann einen sogenannten Kernel Panic, was das Äquivalent zum Bluescreen bei Windows ist. Nur das ist dann halt mehr was für IT-Insider, das hat sich nicht so rumgesprochen und das kam schon gar nicht groß in die Nachrichten. Aber mit meinem Linux wäre ja das nicht passiert, also die Ausrede, die zählt nicht. Die Gefahr, dass ein Update nicht funktioniert, besteht bei allen Betriebssystemen. Ob jetzt macOS, ob jetzt Linux, ob jetzt Windows oder ob eine Sicherheitssoftware, die zusätzlich auf dem System läuft. Man muss sich immer darüber klar sein, dass es jede Sekunde vorbei sein kann mit dem funktionierenden Computer. Und wenn das eine sehr populäre Software ist, die so ein Problem hat, dann betrifft es halt sehr viele Computer und kann zu ernsthaften Folgen führen. Wenn bei Microsoft Word ein Update defekt ist, dann geht halt Word nicht mehr, dann geht nicht gleich das ganze System baden, da sind dann die Sicherheitsmechanismen von Windows schon wirksam. Wenn eine Antivirensoftware einen Defekt hat, dann kann sich das halt komplett ins Innenleben des Betriebssystems eingraben und das zum Absturz bringen. Da hilft nur, immer alle Daten rechtzeitig sichern und möglichst noch einen Computer in Reserve haben, der vielleicht etwas anders ausgestattet ist, sodass der nicht gleich dasselbe Problem hat. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Vor einigen Wochen bin ich mal über ein YouTube-Video gestolpert, das zwei Jugendliche zeigte. Sie sollten eine kleine Aufgabe lösen, also man stellte ihnen eine Challenge. Sie bestand darin, mit einem Telefonapparat aus dem Jahr 1970 eine Nummer zu wählen. So ein orangenes Ding, wie man es vielleicht noch aus der Kindheit kennt, bereitgestellt von einer gewissen deutschen Bundespost, das ist hier gemeint. Mit einer Wählscheibe vorne dran und einem Hörer querliegend obendrauf. Sie können sich sicher denken, was die heutige Smartphone-Generation mit diesem Uralt-Ding aus Großmutters Zeiten anfangen konnte. Nämlich nichts. Erst nach einigen Erklärungen kamen sie drauf, dass man in diese Wählscheibe seinen Finger reinstecken musste, um diesen dann bis zu einem Anschlag zu drehen. Die Wählscheibe machte dann beim Zurücklaufen ein ratterndes Geräusch und so wurde vor noch nicht allzu langer Zeit eine Telefonverbindung hergestellt. Warum ich Ihnen das alles ausbreite? Nun, diese Wählscheibe wird in diesen Tagen genau 120 Jahre alt. Wieder mal ein technisches Jubiläum, auf das wir mal einen genaueren Blick werfen sollten. Wenn man es genau nimmt, dann ist die Wählscheibe eines Telefons nur der sichtbare Bedienteil eines sogenannten Nummernschalters. Dieser war nötig, um bei alten Telefonen, die noch mit dem veralteten Impulswahlverfahren arbeiteten, die Rufnummer einzugeben. Die amtliche Bezeichnung der Bundespost für die Wählscheibe war übrigens Fingerlochscheibe. Die ersten Fernsprechapparate, so am Ende des 19. Jahrhunderts, hatten keine technische Möglichkeit, eine Anschlussnummer manuell einzugeben. Stattdessen musste der Nutzer das Fräulein vom Amt wecken. Dies geschah durch das kräftige Drehen eines Kurbelinduktors, ähnlich dem am Feldfernsprecher FFOBZB der Bundeswehr. So wurde eine mündliche Verbindung zur Vermittlungsstelle aufgebaut, wo dann der Verbindungswunsch mitgeteilt wurde. Die tatsächliche Drahtverbindung wurde dann von der Vermittlungskraft per Steckverbindung hergestellt. Das erwies sich als recht unpraktisch, teuer und aufwendig. Schon bald begann man bei der Firma Siemens und Halske mit der Entwicklung einer Technik, die Telefonverbindung auch ohne das Fräulein vom Amt herstellen zu können. Der sogenannte Selbstwähldienst war geboren. Um das Jahr 1900 herum zunächst ausschließlich im eigenen Ortsnetz. Ferngespräche mussten nach wie vor gestöpselt werden. Ja, und dafür brauchte man eine Möglichkeit, die gewünschte Rufnummer zu kodieren. Das hierfür eingesetzte Verfahren heißt Impulswahlverfahren und das funktioniert so. Eine mechanische Nummernscheibe unterbricht die Stromschleife von der Vermittlungsstelle zum Endgerät und liefert 100 Millisekunden lange Impulse. Mit diesen werden dann die Hebdrehwähler in der Vermittlung bedient. Auf dieser drehbaren Telefonwählscheibe sind die Ziffern kreisförmig angeordnet, sodass ein Fingerrad mit einem Finger gegen die Federspannung gedreht werden kann. Ausgehend von der Position jeder Ziffer bis zur festen Fingeranschlagstellung entspricht der Winkel, um die die Wählscheibe gedreht wird, der gewünschten Ziffer. Kompakttelefone mit dem Zifferblatt im Handapparat hatten alle Löcher im Zifferblatt mit gleichem Abstand und einen federbelasteten Fingeranschlag mit begrenztem Hub. Wenn der Fingeranschlag losgelassen wird, kehrt das Rad, angetrieben durch die Feder, in seine Ausgangsposition zurück. Während dieser Rücklaufdrehung unterbricht die Wählscheibe den elektrischen Gleichstrom der Telefonleitungen, die die Telefonzentrale in die gewählte Ziffer dekodiert. Jede der 10 Ziffern wird in Sequenzen kodiert, die der Anzahl der Impulse entsprechen, weshalb das Verfahren manchmal als dekadisches Wählen bezeichnet wurde. Das erste Patent für eine ebensolche Drehscheibe wurde von Almon Brown Stroger am 29. November 1892 erteilt, aber die allgemein bekannte Form mit Löchern im Fingerrad wurde erst 1904 eingeführt. Somit feiert die Telefonwählscheibe in diesen Tagen ihren 120. Geburtstag. Obwohl von Feiern kann da eher weniger die Rede sein, denn abgesehen von ein paar Nostalgietelefonen ist diese Technik heute eher ein Fall fürs Museum. Meine Pfadfindersippe Ende der 90er wollte mir nicht glauben, dass das Wählen eigentlich ein Unterbrechen der Leitung ist. Kurzerhand nahm ich das Telefon vom Tisch und rief, ohne zu wählen, nur mit rhythmischen Klopfen auf die Gabel die Nummer eines Sippenmitglieds an. Die Mutter ging ran und alle waren erstaunt. Der in Deutschland jahrelang üblicherweise verwendete Nummernschalter mit Leitungsadern zur Übertragung der gewählten Nummer wurde übrigens von Siemens und Haske entwickelt und Mitte 1923 als Patent angemeldet. Ab den 1980er Jahren wurde diese mechanische Vermittlungstechnik langsam in Pension geschickt und durch das elektronische Verfahren ersetzt, wie das lange Zeit marktführende EWSD-System der Firma Siemens. Das lag einerseits an der Tatsache, dass die Nummernschalter ein Verschleißteil waren und regelmäßig getauscht werden mussten. Und sie waren reine Feinmechanik und damit natürlich auch teuer in der Herstellung. Mit dem Übergang zur digitalen Vermittlung wurde der elektromagnetische Wahlvergang durch sogenannte DTMF-Töne ersetzt. Im Jahr 1988 wurde dieses Tonwahlverfahren von der ITU unter der Bezeichnung Q.23 spezifiziert und als Norm standardisiert. Sie ist bis heute gültig. Hierbei wird bei jedem Tastendruck eine Kombination aus zwei Tönen im Bereich von 700 bis 1600 Hertz ausgesendet, um eine Nummer zu kodieren. Die ersten Telefone mit Tastatur, so etwa ab 1980, ahmten übrigens das Verhalten der Wählscheibe elektronisch nach, um mit den Vermittlungen kompatibel zu sein. Dank dieser Abwärtskompatibilität können die meisten Vermittlungen dank analoger Adapter übrigens viele alte Wählscheibentelefone noch heute bedienen. Ein Blick zurück auf die 120 Jahre Technikgeschichte eröffnet uns immer wieder spannende Einblicke, woher das alles kommt, was wir heute so selbstverständlich nutzen. Und dazu nun Stephen Morgan mit Telephone Emptiness. Danke für Ihr Interesse, Eva Maria, DG9 MFG.
Thank you. young girl from Nicaragua whose hands had been cut off at the wrists by the former Somoza guard. Veronika Merkel of the German Federal Republic had this to say.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Nach wie vor macht uns das Sonnenfleckenmaximum große Freude. Unser Zentralgestirn sprüht seit Monaten vor Aktivität und beschert den Funkamateuren dieser Welt die besten Funkbedingungen seit langem. Ob das noch eine Zeit lang so anhält oder sich nun langsam auf den Abwärtstrend begibt, das kann uns nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey, vom HF-Referat des DARC nahebringen. Hören wir seine aktuelle Funkwettervorhersage für die kommenden Tage.
Nein, Conny, nach Abwärtstrend sieht es ganz gewiss nicht aus. Es ist aber nicht mehr lange hin bis zum eigentlichen Maximum. In den nächsten 12 Monaten wird es irgendwann soweit sein. Ganz genau werden wir es sowieso erst etwa ein halbes Jahr später wissen, denn die dafür maßgebliche geglättete Sonnenfleckenrelativzahl ist ja ein Durchschnittswert, der über 13 Monate gebildet wird. Denn nur so lässt sich das hektische Auf und Ab der Anzahl der Sonnenflecken so weit zähmen, dass ein eindeutiger Trend erkennbar wird. Jedenfalls geht es aktuell wieder nach oben. Bereits Anfang der Woche übersprang der solare Flux wieder die 200er-Marke und lag Ende der Woche dann über 230 Einheiten. Die Flare-Aktivität legte deutlich zu, getrieben durch gleich 7 aktive Regionen, die die dafür erforderliche komplexe magnetische Konfiguration aufweisen. Neben einem X-Flare wurden weit über 50 M-Flares gezählt. Im Erdmagnetfeld ist die bemerkenswerte Ruhe der letzten Wochen allerdings dahin. Viele Flares lösen viele koronale Masseauswürfe aus und deren Plasmawolken verursachten alle 2 bis 3 Tage eine stürmische Phase. Das lag vor allem an der Position der aktivsten Regionen auf der Sonne. Die sind nach diesem Wochenende Richtung Sonnenrückseite verschwunden, daher dürfen wir dann auf ein paar ruhigere Tage hoffen. Aber auf der anderen Seite werden neue aktive Regionen auftauchen, die die Sonnenaktivität noch einige Tage über 200 Einheiten halten werden, sodass sich die Bedingungen nächste Woche nicht verschlechtern werden. Das höchste sich eröffnende Band bleibt 15 Meter, aber an ungestörten Tagen strebt die MUF bereits etwas höher, Richtung 25 MHz. Öffnungen des 12- und 10-Meter-Bandes werden damit so ganz langsam wieder wahrscheinlicher. Dafür müssen wir dann von den langen Öffnungszeiten, insbesondere des 20-Meter-Bandes, Abschied nehmen, das in der zweiten Nachthälfte bereits die ersten Aussetzer zeigt. Sporadik E ist vor allem auf 10, 6 und 4 Meter weiter präsent, mit abnehmender Häufigkeit. Die Perseiden stehen vor der Tür, der zweitstärkste Meteorschauer des Jahres und Pflichttermin für die Freunde des Meteorsketter. Das heißt Weitverbindungen durch Reflexion an den Leuchtspuren der verglühenden Meteore. Tatsächlich braucht die Erde fast 6 Wochen, vom 17. Juli bis 24. August, um den Trümmerkorridor zu durchqueren, den der Komet Swift-Tuttle hinterlässt. Aber die weitaus meisten fliegenden Steine gibt es um das Maximum herum, das am Nachmittag des 12. August eintreten wird. Nachdem der Mond bereits kurz vor Mitternacht untergehen wird und die Perseiden in der zweiten Nachthälfte am besten zu beobachten sind, stehen dieses Jahr die Chancen auch für visuelle Beobachtungen gut. Seit einigen Jahren beobachtet man zudem ein zweites Maximum, etwa 30 Stunden nach dem ersten. Und damit geht es rein in den August. Und auf den Bändern sind zahlreiche Stationen zu hören, die aus dem Urlaubsdomizil aktiv sind. Da kann man nur sagen, good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.